Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext ist die heutige Evangeliumslesung. Sie finden es im Johannesevangelium, das Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Ich lese Ihnen den Text aus der Übersetzung der Basisbibel. Auch griechische Festteilnehmer suchen Jesus. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von ihrem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Jesus antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen, Amen, das sage ich euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Soweit der Predigttext aus dem Johannesevangelium. Zur Einordnung: der Rahmen ist relativ einfach. Jesus ist nach Jerusalem gekommen aufgrund des Passafestes. Das Passafest ist das Fest, wo die Juden sich daran erinnern, dass Gott sie ins gelobte Land aus der Knechtschaft aus Ägypten herausgeführt hat. Jesu Einzug, erinnern Sie, Palmwedel, Mäntel, die auf den Weg gelegt worden sind. Haben Sie letzten Sonntag hier Gottesdienst gefeiert? Hatten Sie irgendein Element, was einen so ein bisschen spüren lässt, was dort passiert? Meine Frau ist katholisch, und wenn wir das früher einmal in katholischer Kirche begangen haben, dann wurden Buchsbaumwedel gemacht und auf den Weg gestreut, sodass man ein bisschen eine Idee hatte, wie wohl dieser Einzug damals vonstatten gegangen ist. Jesu Einzug nach Jerusalem. Und es ist doch eigentlich auch verrückt, dass Jesus bei seinem Einzug auf einem Esel reitend gefeiert wird wie ein König. Und es braucht nur ein paar Tage, bis aus diesem König, der Verachtete, der wie ein Verbrecher gemeuchelte, am Kreuz wird. Und dann braucht es noch einmal ein bisschen Zeit, wie aus dem König, der als Verbrecher ans Kreuz kam, sich der Sohn Gottes erweist. Der heutige Predigttext verweist schon darauf, dass Jesus sehr wohl weiß, was jetzt kommt. Wenn man das Johannesevangelium sich anguckt, dann ist das 12. Kapitel wie so eine Scheide. Und das passt gut zum Mitfasten. Die Fastenzeit ist auch wie auf so einer Scheide. Denn wenn ich Johannes bis ins Kapitel 12, bis zu dieser Geschichte lese, dann entdecke ich viele Auftritte Jesu in der Öffentlichkeit. Die Erzählungen kennen wir. Irgendwelche Heilungen, irgendwelche Speisungen, irgendwelche Besonderheiten, wo viele Menschen Jesus erlebt haben und wo er Zeichen und Wunder gewirkt hat. Wie es an anderer Stelle auch heißt. Und hier in der Hauptstadt Israels, in der Hauptstadt des Judentums, an dem Ort, an dem der Tempel steht, von dem die Juden sagten, erste Könige, hier hat Gott gesprochen, hier will ich meinen Namen wohnen lassen, an diesem Ort verstummt die große öffentliche Wirksamkeit Jesu. Denn nach der Erzählung, die wir eben gehört haben, lesen wir bei Johannes nur noch darüber, dass Jesus mit kleinen Gruppen mit seinen Jüngern gesprochen hat. Das Große, das Zeichenmachende hat hier ein Ende. So ist sozusagen diese Erzählung wie der heutige Sonntag eine Schnittstelle vom großen Öffentlichen ins Kleine. Die Handlung scheint relativ einfach. Da sind Griechen, von denen man sich fragt, was machen die in Jerusalem? Es wird beschrieben, dass sie zur Anbetung dorthin gekommen sind. Für die Juden waren Griechen Heiden, Ungläubige, Unreine. Natürlich durften die nicht in den Tempel. Natürlich durften die nur in die Vorhöfe, so wie wir es, falls Ihnen der Begriff noch im Ohr ist, im Psalm gebetet haben, was denn ein Tag in den Vorhöfen bedeutet, mehr als 1000 Jahre, so durften auch die Heiden nur in die Vorhöfe. Und man muss sich vorstellen, zum Passafest drängten alle nach Jerusalem, die es sich irgendwie leisten konnten, auf diesen Weg zu gehen. Das muss richtig voll gewesen sein. Ich stelle mir das so vor wie so ein Fastnacht-Umzug. Fastnet heißt es im Alemannischen, glaube ich. Ne? Ich komme nicht von hier. Wie so ein Fastnet-Umzug in so einer Großstadt. Oder wie Karneval in Köln. Da drängelt und brummelt es sich. Da kriegt man kaum noch einen Fuß an die Erde. Und so muss es gewesen sein in Jerusalem, in diesen Vorhöfen. Und da kommen Leute, Heiden, Griechen, wie Johannes schreibt, zu Jesus und sagen, wir wollen ihn sehen, wir wollen Jesus sehen. Und so erklärt sich, warum Philippus wahrscheinlich erstmal dasteht und sagt, okay, ich weiß gerade selbst nicht, wo er ist, lass uns mal gucken, ich gucke mal, ob Andreas es weiß, er geht zu Andreas und die beiden gehen dann wahrscheinlich mit den Griechen, genau wissen wir es nicht, zu Jesus, denn ihn wollen sie sehen. Was erwarten die Menschen, die Griechen? Wie viele es auch immer waren, wir wissen es nicht. Was erwarten sie? Nun, ich vermute, dass sie den sehen wollen, von dem es heißt, dass er der Menschensohn ist. Die griechische Welt damals, deswegen ist das Neue Testament in Griechisch verfasst, war die Welt der Intellektuellen, der Schlauen, der Gebildeten. Auch die Welt der Philosophie. Und trotzdem gab es offensichtlich Sinnsucher unter den Griechen, die in der eigenen Philosophie auf ihre Lebensfragen keine Antwort bekommen haben und sich auf den Weg gemacht haben zu dem, von dem sie gehört haben, dass er Zeichen und Wunder wirkt. Wir wollen Jesus sehen. Was dann kommt, was Johannes berichtet, hat aber mit den Griechen nichts mehr zu tun. Scheinbar werden sie gebraucht, um zu sagen, es gibt Menschen aus aller Welt, denn der Begriff Griechen, Hellenos, stand auch für alle Völker, war auch ein Sammelbegriff für alle Heiden, alle, die nicht zum Volk Israels gehörten. Offensichtlich wurden sie gebraucht, um deutlich zu machen, dass Jesus, dass der Menschensohn, der Messias, nicht nur von den Juden gesucht wird, die ihn dann später auch verurteilen, sondern von aller Welt gesucht wird. Oder anders gesagt, Sinnsucher. Menschen, die wissen wollen, warum ich hier bin, wo ich herkomme, wo ich hingehe und was ich hier soll auf dieser Welt. Sinnsucher gab und gibt es nicht nur unter den Juden. Das ist der Grund, warum hier Griechen zu Jesus gehen und ihn sehen wollen und seine Antworten hören wollen auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was macht Jesus? Er berichtet und verweist auf seinen nahenden Tod. Und er verweist darauf, dass das notwendig sein wird in dem Gleichnis vom Weizenkorn. Denn das Weizenkorn, das nicht in die Erde kommt und nicht erstirbt, wird alleine bleiben. Erst wenn es erstirbt, bringt es viel Frucht. Erst als Jesus sich in der Auferstehung als Gottes Sohn offenbart hat, wo allen klar werden musste, das ist nicht nur ein Mensch, sondern an diesem Menschen ist etwas Besonderes. Dieser Menschensohn ist Gottes Sohn. Erst da wurde aus Karfreitag Ostern und erst da gründete sich die frühe Kirche. Jesus sagt, damit dieses Weizenkorn Frucht bringen kann, muss er im Zentrum des Lebens stehen. Muss man ihm folgen, muss man ihn in den Mittelpunkt stellen und ein Stück seines alten Lebens zurück, also hinter sich lassen. Ich habe letztens von einem evangelischen Theologen, Diplom-Theologe, einen Text gelesen, wo er sein Bekehrungserlebnis beschrieb. Wo er beschrieb, dass er vorher Erfüllung in, und jetzt zitiere ich, Huren, Fressen und Saufen gesucht hat und wie ihm dann Jesus begegnet ist, näher führt er das nicht aus, und wie sein Leben sich veränderte. Und zwar nicht aus dem Zwang heraus, ich muss jetzt alles anders machen, sondern es wurde ihm zu einer Art Notwendigkeit, als er Jesus erkannt und in seinen Lebensmittelpunkt gestellt hat. Denn wer dieses tut, sagt Johannes, wird viel Anerkennung bei Gott finden. Und zumindest von mir weiß ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie auf Ihr Leben zurückgucken, ich habe immer mal Situationen, wo ich mir die Sinnfrage stelle. Bist du ein Konfirmand dieser Gemeinde?
Nein, aus
Kitzingen. Okay, aber du bist Konfirmand. Als ich 14 Jahre alt war, das ist jetzt leider schon ein bisschen her, bin ich komme aus Westfalen, hören Sie vielleicht an der Aussprache, aus Bielefeld, ich bin erst seit 4 Jahren hier, bin ich im Konfirmandengottesdienst gewesen. Und damals, das war, wann war das denn, 84 so in der Ecke, war die Kirche sehr sozial engagiert, Friedensarbeit, eine Welt, damals hieß es noch dritte Welt, Bewahrung der Schöpfung, was auch sich heute noch reinträgt. Das waren die Themen, mit denen ich damals in meinem Konfirmationsunterricht konfrontiert worden bin. Und ich habe unglaublich viel gemacht zu ethischen Fragestellungen. Menschen, die alt und krank sind und sterben wollen, lässt man sie oder nicht? Zu sozialen Fragestellungen. Wie können wir in so einem reichen Land zulassen, dass es Obdachlose gibt und Arme und. Das waren Fragen, mit denen ich mich damals im Konfirmandenunterricht beschäftigt habe. Und ich weiß, es gab auch so ein paar Teile, ich musste das Glaubensbekenntnis auswendig lernen und das Vaterunser, vielleicht noch ein Lied. Was musst du lernen? Hast du solche Sachen?
Ja, also wir müssen den Psalm 23.
Der Herr ist mein Hirte, ja.
Einleitung zum Abendmahl, den
okay.
Aufbefehl und das Glaubensbekenntnis.
Okay, ich versuche es mal. Haben Sie es alle hören können? Sonst versuche ich es mal zu wiederholen. Also Psalm 23, die Einsetzungsworte zum Abendmahl, den Taufbefehl und einen Punkt habe ich vergessen. Sagst du es nochmal?
Das Glaubensbekenntnis.
Das Glaubensbekenntnis auch, okay. Das musst du offensichtlich heute noch auswendig lernen. Das musste ich in der Fülle damals gar nicht auswendig lernen. Also Vater unser und Glaubensbekenntnis, das hat gereicht sozusagen, um irgendwie den christlichen Unterricht abzuschließen. Und sonst ging es stark um Soziales, um Ethisches. So dass ich mich mit den Fragestellungen nach Sinn des Lebens in meiner Konfizeit überhaupt nicht beschäftigt habe. Oder ich erinnere es nicht mehr. Kann ja auch sein, dass ich es vergessen habe. Bei mir kamen die Fragen des, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll ich eigentlich hier? Und gibt es irgendetwas, was manche Leute Gott nennen oder so, was auf mich aufpasst oder in dem ich geborgen bin oder was die Welt umschließt? Diese Fragen habe ich mir erst so mit 19 Jahren etwa gestellt. Da war ich schon in der Ausbildung, dann gemerkt, die Ausbildung ist nicht das Richtige für mich. Die Fragen wurden sehr brennend und ich habe gesucht, wo finde ich denn Antwort auf diese Fragen? Und dann habe ich philosophische Bücher gelesen. Kennt jemand von Ihnen Sophies Welt? Das war so ein Philosophieroman, der war damals ganz besonders. Jost Aigada war der Autor, ganz besonders. Da konnte man viel von Philosophiegeschichte lernen. Und dann habe ich mir so ein Philosophielexikon gekauft und wollte gucken, wo kriege ich die Antwort? Und mir ging es irgendwie wie diesen Griechen. Offensichtlich hat den Griechen das nicht gereicht. Denn natürlich wussten die als Gebildete, und nur die konnten reisen und sich frei bewegen, waren ausreichend situiert. Natürlich wussten die gebildeten Griechen von ihrer eigenen Philosophie. Die kannten die Antworten der alten Philosophen. Sowohl die Erbauenden als auch die weniger Erbauenden. Aber offensichtlich hat ihnen das nicht gereicht. Und mir ging es genauso. Und dann kam eine junge Frau, die ich damals kennengelernt hatte, und die war gläubig. Die ging in die Kirche. Irgendwie habe ich immer Kontakt zur katholischen Kirche auf, weiß ich nicht warum, war so. Die ging in die Kirche und hat mich mitgenommen und hat gesagt, hör mal, komm doch mal mit, vielleicht kriegst du dort eine Antwort. Okay, ich habe jetzt nicht sofort beim ersten Mal schnipp die Antwort bekommen, aber ich habe gemerkt, dass ich spannend finde, meine Lebensfragen in der Bibel wiederzufinden. In der ein oder anderen Geschichte. Manchmal ganz offen und manchmal sehr versteckt. Und es hat etwa anderthalb Jahre gedauert, bis für mich klar war, ich möchte dieses Buch studieren. Und was macht man in der Annahme, dass man dort Antworten bekommt? Man studiert Theologie. Ich habe mich entschlossen, Theologie zu studieren. Mir war damals noch nicht klar, dass ich danach mehr Fragen als Antworten habe. Aber ich dachte, okay, wenigstens einen Teil Antworten kriege ich. Und so war meine Zeit der Sinnsuche. Und die ist nie vorbei, glaube ich. Ich erlebe immer wieder auch bei Freunden oder Bekannten, an lebenseinschneidenden Stellen. Eltern verstorben, Großeltern. Bei Kindern oft eher so Sachen wie überhaupt das erste Mal mit Tod konfrontiert. Manchmal ist es nur ein Haustier. Dass dort die Fragen des Woher, Wohin und Warum auftauchen. Und manchmal ist mein Eindruck, dass wir heute an den falschen Stellen suchen. Nach Antworten suchen. Nicht selten ist nämlich mein Eindruck, dass wir nach Antworten suchen in einem Land, wo wir alle in recht großem Wohlstand leben. Selbst die, die bei uns als arm gelten, besitzen noch mehr als 2/3 der restlichen Weltbevölkerung. Und mein Eindruck ist, dass wir von Erlösung überhaupt kein Verständnis mehr haben? Haben wir ein Verständnis, dass wir erlösungsbedürftig sind? Und wenn, dass wir die Erlösung sehr diesseitig suchen. Und wir suchen Zufriedenheit und Glück und Lebenssinn in sehr weltlichen Dingen. Wenn Sie heute mit so Computer-Nerds zu tun haben. Manche behaupten, ich sei auch einer, weil ich so ein komisches Elektrogerät hier habe, ein iPad, auf dem ich arbeite. Wenn Sie heute mit so Lebens-Selbstoptimierern zu tun haben, dann gucken Sie mal, ob die eine Uhr tragen, die den Puls misst und die Anzahl der Schritte, die man am Tag macht und die Bewegung, die man gehabt hat und wie lange man in Ruhe geschlafen hat oder in Unruhe geschlafen hat. Und das kann man dann alles auf dem Computer überspielen und dann kann man gucken, ob man denn nach irgendwelchen Kriterien gesund ist oder gesund lebt. Oder ob man noch 20 Schritte machen müsste, damit man gesund bleibt oder wird. Gesundheit ist ein unglaublich hohes Gut. Da tun wir heute enorm viel für. Wenn Sie sich angucken, wie viele Diäten es gibt, ich gebe zu, auch mein Winter war sehr lang. Wenn Sie sich angucken, wie viele Sportstätten es gibt, wo man auf Bewegung setzt, wenn man sich anguckt, was im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement gemacht wird, Gesundheit ist ein hohes Gut und nicht wenige Menschen sehen ihren Sinn da drin, ihren Körper so zu gestalten, dass er anderen gefällt. Ich kann mir nicht anders erklären, warum sich junge Damen nahezu zu Tode hungern, nur um bei Germany's Next Topmodel dabei zu sein und unter die ersten Plätze zu kommen. Und Jugend. Jugend ist auch erstrebenswert. Ich meine, ehrlich gesagt finde ich es manchmal ein bisschen lächerlich, wenn ich den 55-Jährigen in den Klamotten seines Sohnes rumlaufen sehe. Das passt einfach nicht. Oder wenn ich von der 70-jährigen Schauspielerin höre, dass nach dem dritten Facelifting kaum noch Platz hinter den Ohren war, wo man die Haut hätte hinziehen können. Aber offensichtlich spielt das keine große Rolle. Jugend neben Gesundheit ist ein hohes Gut. Essen, Trinken, Urlaub, Finanzen, materieller Wohlstand. Schon Kinder, so las ich letztens kurz vor Weihnachten, schon Kinder wissen heute nicht mehr, was sie sich zu Weihnachten oder zum Geburtstag wünschen sollen, weil sie alles haben. Bei mir damals, Entschuldigung, galt noch die Regel, so ein Weihnachtsgeschenk lag irgendwo so bei 50 Mark. Weißt du noch, was Mark sind?
Ja.
Danke. Also war die Währung vor 89, ne, das ist ein anderer, okay, falsch. 50 Mark, das war so eine Grenze. Das gab man irgendwie aus. Heute gibt es Geschenke, wenn ich höre, was Kinder manchmal kriegen. PlayStation, wo sind wir da heute? 2 oder 3? Nintendo, Microsoft, Xbox 7, keine Ahnung. Ich habe die Nummer nicht mehr, irgendwann habe ich das nicht mehr verfolgt. Das sind Geräte, die kosten locker 3, 4, 500, ich gucke mal da hinten, du korrigierst mich, Euro. Also es ist unglaublich teuer. Aber wir haben offensichtlich genug Geld, um so etwas auszugeben für Geschenke. Und klar, wer ständig mit so etwas beschenkt wird, wessen Mangel sofort durch Kaufen erfüllt wird, der kommt vielleicht gar nicht mehr in das Gefühl, dass es noch was anderes geben könnte als materiellen Wohlstand. Oder wir haben ja nicht nur Dinge, die man anfassen kann, von denen wir alles erwarten, sondern es gibt auch so immaterielle Güter, so nennt man die. Ein ganz konkretes Beispiel, was ich heute bei jüngeren Menschen, die heiraten wollen, oft erlebe, ist die partnerschaftliche Liebe. In der erfüllt sich alles. Letztens las ich einen Artikel über einen Pfarrer, der berichtete, dass ein Brautpaar bei ihm einen Sonntag angefragt hat für eine Hochzeit. Und er hat den Sonntag eingetragen, oder war es ein Samstag, ich weiß es nicht mehr genau, er hat auf jeden Fall diesen Tag eingetragen und wollte das Brautpaar zum Gespräch einladen und hat das Brautpaar gesagt, nee, Moment, wir müssen erst mal gucken, in welcher der drei Gemeinden, wo wir uns jetzt angemeldet haben, wir tatsächlich feiern. Weil nur mit dem Pfarrer wollen wir wirklich sprechen. Sagte der Pfarrer, Moment mal, das ist irgendwie ungewöhnlich und unüblich, dass man sich drei Kirchen bucht. Naja, sagte sie, sie wüsste ja noch nicht so genau, wie es denn und wo es denn sein wollte, weswegen man erst mal drei, modern gesprochen, Locations gebucht habe. Was heute an Aufwand betrieben wird, um diesen einen Tag der Hochzeit zum nie vergessenen, ewig wichtigen, hochheiligen Tag zu stilisieren, um sich 3 Jahre später zu scheiden, das ist manchmal, ich will sagen, mehr als überraschend, vielleicht sogar erschreckend. Paare erwarten von ihrem Gegenüber, wenn du mich richtig liebst, dann musst du mir doch an den Augen absehen, was ich brauche, um glücklich und erfüllt zu sein. Und dann bist du dafür zuständig. Du bist zuständig, damit ich glücklich und erfüllt bin. Das ist nämlich die wahre große Liebe, dass wir uns begegnen und immer beide, jederzeit glücklich und erfüllt sind. Das ist eine einfache Forderung, die aber einfach unmöglich ist. Jede Partnerschaft, die so startet, wird alleine schon von der Idee, was Liebe zwischenmenschlich sein kann, überstrapaziert. Und deswegen gucken wir in die Scheidungsstatistiken und stellen fest, es ist nicht, wie der Volksmund sagt, das verflixte 7. Jahr, sondern im Moment ist es das verflixte 8. Jahr. Und dann gibt es nochmal eine große Scheidungswelle, so nach 17 bis 22 Jahren. Man vermutet, dass das damit zu tun hat, dass vielleicht die ersten Kinder aus dem Haus sind und man auf einmal feststellt, ich habe jetzt gar kein gemeinsames Projekt mehr, auf das ich mich stürzen kann, nämlich mein Kind möglichst weit nach vorne zu bringen, sondern ich bin wieder zurückgeworfen auf meine Partnerschaft. Und was kann ich eigentlich mit meinem Partner nach 20 Jahren noch anfangen? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Mach mich glücklich, heißt der oft unausgesprochene Satz. Und oft, glaube ich auch, ist er nicht mal bewusst im Kopf derjenigen, die ihn vielleicht denken oder es sich wünschen. Und es ist genau der Satz, der uns überstrapaziert. Und so bleibt manchmal bei allem gesund sein wollen, bei allem nicht altern wollen. Ich habe gehört, Frauen feiern heute nur noch den 29. Geburtstag, den aber dann 30 Mal. So bleibt bei allem gesund und jugendlich bleiben wollen, bei allem haben wollen und bei allem kaufen, bei aller Füllung der Löcher, die wir vielleicht erleben durch Materialien, bleibt am Ende doch noch eine gewisse Leere. Nicht bei allen, das will ich deutlich sagen. Also es ist nicht bei allen so, dass sie Leere erleben. Viele, glaube ich, sind auch wirklich mit dem zufrieden, was sie kaufen und was sie mit Partnern machen können. Aber bei diesen Griechen scheint diese Leere zu bleiben und ich glaube auch bei manch anderem. Denn anders kann ich mir nicht erklären, dass Hollywood-Größen, Fußballstars auf einmal Drogen nehmen und womöglich in Depression fallen, bis hin, dass sie sich selbst umbringen. Wenn sie tatsächlich erfüllt wären von dem, was man haben kann, dürfte das ja nicht passieren. Als Außenstehender stehen wir vielleicht manchmal da und fragen uns, was kann dieser Person denn reichen? Ich meine, fehlen. Sie ist reich, sie ist berühmt, sie ist begehrt und sie ist beneidet. Und trotzdem scheint das nicht auszureichen. Vielleicht müsste man besser noch sagen, trotzdem, weil das nämlich vielleicht der falsche Ort ist, wo wir danach suchen, diese spezifische Leere, die wir ab und zu mal spüren, auszufüllen. So wie diese Griechen, die in ihrer Philosophie keine Füllung ihrer Leere erlebt haben. So wie diese Griechen sich auf den Weg gemacht haben, um den zu sehen, von dem es heißt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Johannes verweist darauf, dass wir den Sinn des Lebens bei dem einen finden, der uns sagt, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren ins ewige Leben. Wem es in dieser Welt gelingt, ein Stück von sich wegzublicken und Jesus im Mittelpunkt zu sehen, wem es gelingt, ihm die Regie zu übergeben und ihn zu sehen in Gebet, in geistlichem Austausch, im Bibellesen, in der Meditation oder in der tätigen Nächstenliebe, der gewinnt und bringt Frucht. Der wird selbst Frucht werden und empfängt Sinn für sein Leben. Dafür, so heißt es in unserem Text, ist es manchmal notwendig, die eigenen Bedürfnisse hintanzustellen. Nicht mit dem Ziel, dann Erfüllung zu finden, nach dem Motto, ich stelle meine Bedürfnisse zurück, damit die Erfüllung kommt, das wäre Werkgerechtigkeit. Sondern in der Hoffnung, dass in dem Hintanstellen und dem Jesus die Regie fürs eigene Leben geben, dass darin eine tiefe Verbindung zu unserem Schöpfer selbst entsteht. Und der biblische Text, glaube ich, legt genau das nahe. Wenn nämlich diese suchenden Griechen auf einmal keine Rolle mehr spielen. Denn sie kommen gar nicht mehr vor in dem Text. Da heißt es, Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von ihrem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Und Jesus antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Damit können die Griechen vermutlich nichts anfangen. Vermutlich war das auch gar keine Antwort für die Griechen selbst, sondern es war ein Hinweis, was jetzt im Zentrum steht. Jesus ist nach Jerusalem gekommen und jetzt geht es darum, dass sein öffentliches Auftreten, wo die Menschen selbst im Wunderwirken noch gedacht haben, es kann ja auch nur ein Mensch sein womöglich, vielleicht ein Wunderheiler, aber nichts Besonderes. Jetzt geht es in Jerusalem darum, dass die Verherrlichung Jesu im Mittelpunkt steht. Und das ist ehrlich gesagt genau das, was Jesus von einem normalen Menschen, wenn man das so sagen darf, trennt. Was ihn deutlich als Gottes Sohn auszeichnet. Seine Auferstehung. Dort nämlich in der Auferstehung Jesu oder in der Auferweckung wird deutlich, dass wir es nicht mit einem normalen Menschen zu tun haben, sondern in dieser Auferstehung erweist Jesus sich als der Sohn Gottes. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir als evangelische Kirche in den letzten 2 Jahrhunderten in Bezug auf dieses Kernstück unseres Glaubens ziemlich schuldig geworden sind. Denn wir haben in den letzten 200 Jahren mit dem beginnenden 20. Jahrhundert eine Theologie vertreten, die die Auferstehung zu einem Mythos erklärt hat oder zu einem Bild für eine Heilwerdung. Es sei eine Auferstehung in die Hoffnung hinein oder es sei eine Auferstehung in die Verkündigung, ins Kerygma, wie es theologisch heißt. Und diese Aussagen schlossen mit, wer tot ist, bleibt tot. Auferstehung sei nur ein Bild. Und es waren keine Nebenströme evangelischer Theologie, die das sagten, sondern es waren Hauptströme, wie sie an allen Universitäten in jeder theologischen Ausbildungsstätte gelehrt wurden. Und manchmal erstaune ich, dass wir uns nach dieser Zeit wundern, warum unsere Kirchen leer werden. Haben wir uns selbst säkularisiert, um anschlussfähiger zu sein, weil man gar nicht mehr glauben kann heute, dass ein Mensch auferstehen kann? Weil man gar nicht mehr glauben kann, dass das alles hier tatsächlich von einem Schöpfer geschaffen worden ist? Weil wir eher daran glauben, dass alles irgendwie evolutiv aus irgendetwas entstanden ist? Ohne die Glaubenssätze der Evolutionslehre, des Urknalls oder so überhaupt zu kennen? In unserer Selbstsäkularisierung wollten wir anschlussfähiger werden. Was wir geworden sind, sind unbedeutend und leerer. Und wir sind diesen Weg gegangen als evangelische Kirche in dem Wissen, dass wir so stolz sind auf die reformatorischen Solas. Sie kennen sie, Sola Scriptura, nur durch die Schrift, Solus Christus, nur durch die Gnade. Das waren Erkenntnisse der Reformation. Nicht durch eine Kirche, die irgendwas vermittelt, sondern in der direkten Beziehung durch Gott, dessen Wille erkennbar ist in seinem Wort. Das ist reformatorische Erkenntnis gewesen. Das ist, was Reformation hochhält. Wir sind jetzt im 500 Jahre Jubiläumsjahr der Reformation. Und trotz dieser so wichtigen Aussage nur durch die Schrift haben wir uns im Zentrum dessen, was unseren Glauben ausmacht, die Auferstehung Christi, von dieser Schrift entfernt. Und schon Paulus schreibt dann die Korinther: Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod erweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt gar keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Wenn wir nach Sinn des Lebens suchen, wenn wir auf Jesus selbst schauen, mehr noch vielleicht nicht nur auf ihn sehen, sondern ihn erfahren wollen, in Gebet und Bibellese. Aber gerade dafür dürfen wir ihn nicht auf einen guten Menschen reduzieren, der sich sozial toll verhalten hat, in eine Reihe stellen mit Personen wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. Luther King, so heißt er, glaube ich, im Englischen. Sondern wir müssen das Besondere, das, was in diesem Text heute vorkommt, in den Blick nehmen. Seine Verherrlichung, in der er sich als der erweist, der er ist, Gottes Sohn. Und, liebe Schwestern und Brüder, nur mal angenommen, ganz hypothetisch, der biblische Bericht, der hundertfach bezeugte Bericht der Auferstehung Jesu, nur mal angenommen, das, was in diesem Buch steht über die Erscheinung der Jünger, also seine Erscheinung bei den Jüngern zwischen Ostern und Pfingsten, nur mal angenommen, das ist wirklich so historisch passiert. Wie sehr müsste das unser Leben verändern? Unser Bibellesen, unser Gebet, unsere Suche nach Sinn, unsere Gemeinschaft als Glieder dieses Menschensohnes. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, der wird es bewahren bis ins ewige Leben. Machen wir uns auf den Weg zum ewigen Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in dem Einzigen, der retten kann, das ist Jesus Christus. Amen.